Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Die Klimadebatte hat auch das Theater erreicht. Wir fragen die Tänzerin Nora Cipomire, die an vielen Orten der Welt zu Hause ist, nach ihrem Blick darauf. Und wir sprechen mit einem Mann, der immer dem Motto seines eigenen Songs gefolgt ist.
Leben so wie ich es mag. Leben spüren Tag für Tag. Immer wieder fragen, das ist Wagen, nicht nur Klagen. Leben so wie ich es mag.
Tja, gewagt hat er immer wieder Neues. Morgen wird Volker Lechtenbrink 75 wir gratulieren mit einem Gespräch über seine neueste Theaterarbeit.
Ladies and Gentlemen.
Ja, und das ist ein Ausschnitt aus dem neuen Stück von Nora Cipomire, zu erleben in der kommenden Woche beim Festival Tanz im August in Berlin. Die Choreografin, die heute in New York lebt, verarbeitet darin ihre prägenden Jahre in Simbabwe, wo sie aufgewachsen ist. Wir haben vor der Sendung über eine hier in Deutschland gestartete Debatte über Klima und den internationalen Festivalbetrieb gesprochen, über Verantwortung und über räumliche Verankerung. Ich wollte zunächst von Nora Cipomire wissen, inwieweit für Sie die international gefeierte Choreografin Begriffe wie lokal und global heute zusammenpassen?
I don't know if it does. I even question what local is and what's global now.
Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt zusammenpassen. Lokal und global. Ich glaube, das ist längst eins. Für mich ist der Begriff lokal nicht erklärbar. Ich fühle mich in keinem Ort lokal verbunden. Ich muss ständig unterwegs sein.
So I'm basically without a local location.
Frau Cipomire, gern wird hier in Europa vom Privileg des Künstlers, reisen zu können, gesprochen. Empfinden Sie die Möglichkeit, Ihre Kunst an verschiedenen Orten der Welt zu zeigen, als Privileg?
I don't know if it's a privilege, because I relate privilege to choice.
Ich würde nicht sagen, dass es ein Privileg ist. Es hat ganz einfach mit der Möglichkeit zu tun, zu reisen. Ich komme aus dem globalen Süden. Ich habe keine Wahl. Ich kann es mir selbst gar nicht leisten, zu reisen. Ich brauche dafür eine Einladung, denn ich stamme nicht aus reichen Verhältnissen. Ich würde nicht sagen, dass es ein Privileg ist. Es hat einfach mit der Möglichkeit zu tun, reisen zu können. Ich komme aus dem globalen Süden. Ich habe keine Wahl. Ich kann es mir selbst gar nicht leisten, zu reisen. Ich brauche eine Einladung dafür, denn ich stamme nicht aus reichen Verhältnissen. Ich komme, anders als die europäischen Künstler, nicht aus einem Land, das mich unterstützt. Diese Frage stellen Sie mir vielleicht aus Ihrer europäischen, privilegierten Sicht heraus. Für mich als Afrikanerin gibt es keine Privilegien. Ich tue das, was ich muss, um überhaupt in irgendeiner Form Spuren zu hinterlassen.
Sie sprechen ja in Bezug auf Ihre Herkunft aus Simbabwe von unterschiedlichen Zeitzonen, die zwischen Europa und dem globalen Süden liegen. Was genau meinen Sie damit?
In the global south and in a situation such as Zimbabwe, it's another time zone altogether. It's another.
Im globalen Süden, in einer Situation, wie sie in Simbabwe existiert, arbeiten wir in einer Art analogen Raum, in dem schon die Stromversorgung zu einem Privileg werden kann.
For instance, electricity becomes privilege. So what do you do? You know, you have to switch gears to work with what is nature. What is available naturally.
Dann arbeitest du mit dem, was die Natur dir anbietet. Und das entzieht sich dann natürlich auch hin und wieder deiner Kontrolle. Wenn ich davon spreche, dass ich in verschiedenen Zeitzonen arbeite, meine ich damit einen kulturellen Entwicklungsstand. Der ist selbst auf dem afrikanischen Kontinent ganz unterschiedlich. Er ist in Simbabwe eben völlig anders als in Cape Town, Dar es Salaam, Kinshasa, Burkina Faso oder dem Senegal.
Even on the African continent is not a uniform development. From working in Zimbabwe is different from working in Cape Town, is different from working in Dar es Salaam or Kinshasa or in Senegal.
Wie ist das, wenn Sie Ihre Arbeiten entwickeln? Denken Sie darüber nach, was für ein Publikum Sie damit erreichen wollen? Ein europäisches oder ein afrikanisches?
I make work for myself primarily. I'm not making work for a European art market.
Ich mache Kunst zuallererst für mich selbst. Ich produziere nicht extra für einen europäischen Kunstmarkt. Ich denke, es ist einfach gute Arbeit. Also werden die Europäer es konsumieren, wie sie immer alles Gute von überall konsumiert haben, weil es eben im Kapitalismus üblich ist. Ich mache Kunst für mich oder Menschen wie mich, Afrikaner aus der Arbeiterklasse, Menschen, die sich nach Gerechtigkeit sehen.
Hier in Europa wird derzeit viel über den Klimawandel gesprochen. Auch der Kulturbetrieb hinterfragt das eigene Reisen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Festivals. Ist das ein Thema, das Sie beschäftigt?
Listen, my attitude towards climate change is that Europe, you did this.
Meine Haltung dazu ist, Europa, das haben wir dir zu verdanken. Durch deine Ausbeutung, deinen Mangel an Verantwortung für alles, was nicht weiß und europäisch ist, die Natur einbezogen. Aber sie müssen auch bedenken, Künstler sind immer gereist. Das gehört einfach zu ihnen, das ist nichts Neues. Neu ist höchstens die Häufigkeit der Reisen und die größeren Entfernungen. Aber reisen müssen sie. Das ist die Aufgabe von Künstlern, unterwegs zu sein, Freude zu verbreiten und zu teilen.
I don't necessarily understand how that adds to the disturbances in the climate.
Ich sehe hier nicht ganz die Bedeutung für den Klimawandel. Diese Fragen sollten doch vielmehr den Konzernen der Industrie gestellt werden, die in Fracking investieren, massiv unsere Erde ausbeuten. In gewisser Hinsicht ist allerdings auch Festivalbetrieb ein System der Ausbeutung. Positiv betrachtet geht es ums Teilen von Informationen, aber negativ betrachtet wird auch hier ausgenutzt.
Was würden Sie sagen, Nora Cipomire, wie sollte denn ein sinnvoller kultureller Austausch zwischen Europa und den afrikanischen Staaten aussehen?
The exchange that exists at the moment of white European artists traveling to Africa under state sponsorship.
Der Austausch, wie er derzeit besteht mit weißen europäischen Künstlern, die staatlich unterstützt in afrikanische Länder reisen, mit guten Ideen, ist genauso schlecht wie NGOs oder andere Versuche, Afrika zu retten.
No, we don't need that.
Das brauchen wir nicht.
A complete and utter disassembly of the whole imperialistic attitude.
Was wir brauchen, ist eine komplette Zerschlagung dieser ganzen imperialistischen Haltung. Also nicht mehr nach Afrika zu gehen, auf der Suche nach Ressourcen, das, was aus meiner Sicht viele europäische Künstler tun. Sie holen afrikanische Körper und versprechen denen eine Tour durch Europa. Aber die Frage ist, was bringen die afrikanischen Künstler nach Hause zurück? Also da gibt es nach wie vor eine Ungleichheit. Über vieles wurde bis heute nicht gesprochen. Man geht da so gern drüber hinweg, so als gäbe es keinen Rassismus mehr. Aber er existiert. Rassistische, kapitalistische Ausbeutung ist ein wichtiges Thema. Und einer der größten Schauplätze dafür ist der Kunstmarkt. Also, um zu Lösungen zu kommen, müssen wir miteinander reden. Und das wird kein Spaß und auch nicht leicht.
Das prophezeit die Choreografin Nora Cipomire. Sie ist zu Gast beim Festival Tanz im August ab kommenden Mittwoch in den Sophiensälen in Berlin. Angekündigt ist ihre dreistündige Live-Performance unter dem Titel Hashtag Punk 100% Pop Sternchen N-Wort. Und aus dem Mund der Künstlerin klingt das so.
It's called Hashtag Punk 100% Pop.
Nora Cipomire, sie war zu Gast in Rang 1. Wir sprechen gleich mit dem Multitalent Volker Lechtenbrink über seine neueste Bühnenarbeit. Summer Girl von Haim hier in Rang 1, dem Theatermagazin vom Deutschlandfunk Kultur. Und wir kommen jetzt zu einem Mann, der sich sein Lebensmotto selbst in einen Song geschrieben hat. Diesen Song Leben, so wie ich es mag, den sang Volker Lechtenbrink schon vor fast 40 Jahren. Darin Zeilen wie Leben, so wie ich es mag, das heißt wagen, nicht nur klagen. Morgen wird der Sänger, Schauspieler, Regisseur 75 Jahre alt und er hat vermutlich wenig Zeit zu feiern, denn am kommenden Donnerstag ist Premiere seines neuesten Stücks am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Zwischen den Proben habe ich Volker Lechtenbrink kurz am Telefon erwischt und ich wollte von ihm wissen, ob er dem Motto seines Songs über all die Jahre treu geblieben ist.
Ich habe mich bemüht, das immer durchzuhalten. Ja, ich habe ja nur Texte geschrieben damals, die mir auch wirklich so aus dem Herzen und aus meinem Leben kamen. und meine eigenen Gedanken so widerspiegelten auch. Also ich habe immer versucht, Leben so, wie ich es mag, zu leben. Und was ich da dann singe, ich doch, ich hasse die Selbstgerechten, diese echten Schlechten, die ihre Kinder heute noch hauen. Und alle solche Sachen, die da drin sind in dem Lied, die finde ich immer noch ganz wichtig und ganz entscheidend.
Sie kennen ja den Text auch noch offenbar. Hören Sie den Song manchmal noch?
Ja, wir haben ja jetzt im St. Pauli Theater, seit 30 Jahren habe ich zum ersten Mal meine Lieder wieder gesungen. Mit 10-Mann-Band und 2 Background-Sängerinnen haben wir 15 Liederabende gemacht. Und da habe ich all die alten Lieder wieder gesungen. Und das war ein wahnsinniges Erlebnis, wie die Leute mitgegangen sind, wie sie geweint haben, gelacht haben, gejubelt haben. Und da habe ich gemerkt, guck mal, das hat gar nichts an Aussage verloren. Die Texte werden immer noch verstanden. Dann haben sie gesagt, bei dem Lied war ich verliebt, bei dem Lied war ich traurig. Ja, also es war noch ein großer Bezug zu den ganzen Liedern da vom Publikum.
Am kommenden Donnerstag stehen Sie wieder auf der Bühne und zwar in einer Inszenierung von ihm am Ernst-Deutsch-Theater, Was ihr wollt von Shakespeare. Das haben Sie gemeinsam mit Ihrer Tochter inszeniert und stehen selbst auf der Bühne als Narr. Wieso ausgerechnet dieses Stück?
Das Stück hat mich mein Leben lang begleitet. Ich habe also zweimal den Bleichenwand schon gespielt früher und dann habe ich auch den Narren vor 25 Jahren schon mal gespielt. Und jetzt spiele ich wieder den Narren und das kommt daher, ich habe zu dem Stück eine große Beziehung, weil das ist ja also der Idealfall einer Komödie. Die ist eine Komödie, die aber auch melancholisch ist und die auch Figuren hat, die also gar nicht so komisch sind, sondern traurig manchmal ein bisschen sind. Und ich fand es immer auch, die hat den größten Zauber von den Shakespeare-Komödien. Und vor Jahren, da war ich 20 Jahre alt, war ich nach Göttingen gefahren, um meinen Freund zu besuchen, der da den Sebastian spielte. Und dann sah ich plötzlich, als der Vorhang aufging, Heinz Hilpert, der berühmte Heinz Hilpert, der Theatermann, der war der Intendant des Göttinger Theaters und der spielte den Narren. Und da habe ich mir damals gesagt, wenn du mal so alt bist wie er war damals 75, dann kannst du den Narren immer noch spielen. Und jetzt spiele ich den Narren, weil man den immer noch spielen kann.
Und wie ist es dann, wenn der Schauspieler Volker Lechtenbrink auf der Bühne steht und die Regisseurin Saskia Ehlers, also ihre Tochter, von unten sagt, mach das mal anders. Nehmen Sie das alles so an oder ist dann der Regisseur Volker Lechtenbrink, der dann sagt, nee, ich mach das schon genauso, wie es sein muss?
Nein, ich mach das dann so, wie sie mir das sagt, weil sie hat einen guten Blick, wir verstehen uns blind im Grunde genommen. Wir haben auch die gleiche Vorstellung von Humor und vom Theater. Und wenn sie sagt, das mach mal anders, dann macht das der Schauspieler anders, weil die Regisseurin Saskia Ehlers gesagt hat, das war so noch nicht richtig. Also wir arbeiten wunderbar miteinander auch. Das Ensemble auch findet das auch also überhaupt nicht jetzt als Zweiergruppe, sondern wir sind wie eine Gruppe, meine Tochter und ich, die sich einfach verstehen in dem, was sie wollen mit dem Stück.
Bei vielen Menschen, wenn man sagt, Volker Lechtenbrink, kommt immer noch, die Brücke, Bernhard Wicki, das war ja ihr Durchbruch, da waren Sie 14, das ist schon eine Weile her, dieser wichtige Film. Sie haben ja im Laufe Ihrer Karriere wirklich, kann man sagen, nichts ausgelassen. Sie haben in Serien gespielt, in Filmen, auf der Bühne, waren sogar kurzzeitig auch mal Intendant am Ernst-Deutsch-Theater. Also Sie haben eigentlich alles gemacht. Gibt es eine Rolle, wo Sie gesagt haben, tja, das hat irgendwie nie geklappt?
Eigentlich, die fehlen mir nicht unbedingt. Ich habe nicht gespielt Hamlet, habe ich nie gespielt. Aber er fehlt mir auch nicht, muss ich sagen. Also es ist nicht jetzt so, dass ich sage, oh, den hätte ich auch gerne noch gespielt. Als ich ihn hätte spielen können, vom Alter her, da hatte ich wohl zu viele andere Rollen gerade noch. Sir Olivier hat ihn ja dann noch sehr im hohen Alter gespielt. Das wollte ich dann gar nicht mehr, weil ich finde, Hamlet muss jung gespielt werden. Don Carlos habe ich auch nicht gespielt. Und den fand ich auch nie so spannend, weil da finde ich den Philipp von Spanien, den Vater, finde ich viel spannender dann. Aber es gibt ja manchmal so Rollen, die gehen an einem vorbei, obwohl man sie hätte spielen können. Aber meistens hat man dann eine andere gespielt gerade noch.
Also Sie bereuen nichts, dass Sie das ein oder andere nicht gemacht haben?
Nein, ich bereue sowieso fast gar nichts in meinem Leben.
Und Sie sagen mal, Herr Lechtenbrink, Sie mögen Kollegen mit Spleen. Welches ist denn Ihr Spleen?
Ach, ich mag Kollegen, die ein bisschen verrückt sind, die so einen eigenen Charme, einen eigenen Witz haben. Und vor allen Dingen mag ich Kollegen, die ihren Beruf lieben.
So wie Sie?
Ja, so wie ich auch. Ja, weil ich finde, Schauspieler kannst du nicht mit halbem Herzen sein. Schauspieler bist du mit ganzem Herzen oder gar nicht.
Dann wünsche ich Volker Lechtenbrink für die Premiere treu, treu, treu und dass Sie noch viele Jahre mit ganzem Herzen Schauspieler sein können und sind.
Das ist sehr lieb von Ihnen. Ich darf leider nicht jetzt Danke sagen, weil das ist der Aberglaube am Theater.
Ja.
Aber ich freue mich darüber natürlich.
Volker Lichtenbrink. Morgen wird er 75 Jahre alt. Seit Mai macht sich der Dramatiker Oliver Kluck hier in Rang 1 von Zeit zu Zeit Gedanken über das Theater, über die Arbeit und das Leben in Bewegung. Nach einer sehr erfolgreichen Zeit als Dramatiker hat er umgeschult zum Lokführer und irgendwie hat ihm die Arbeit zurückgebracht zum Schreiben. Heute greift er noch einmal Gedanken aus seiner ersten Kolumne auf.
Störung im Betriebsablauf. Der Dramatiker Oliver Kluck an den Orten der Arbeit.
Ich muss etwas gerade biegen. In meiner ersten Kolumne auf diesem Sender hatte ich gesagt, dass meine Zeit bei der Eisenbahn langweilig gewesen sei. Heute sage ich, was ich gesagt habe, ist richtig zugleich und falsch. Auf eine gewisse Weise langweilig waren die immer gleichen Handgriffe im Betriebsdienst. Die Langeweile ist das Erkennungszeichen eines geordneten Ablaufs. Um dem Warten etwas Schwung angedeihen zu lassen, braucht es ein Ereignis, mit dem keiner rechnet. Pferde, die über einen Hügel laufen, ein Hund, der aus der Hölle kommt, ein Süden ohne Nord. Der Eisenbahner spricht von einer Störung im Betriebsablauf und meint das Leben selbst. Was ich an Figurenpersonal aus den Geschichten von Charles Bukowski kenne, Moritz von Uslar und Michel Welbeck, traf ich in noch nie sanierten Stellwerken wieder, in mit heißen Miezen beklebten Umkleideräumen und im Intercity-Express zwischen Kassel und Fulda. Das Unternehmen, für das ich Güterzüge durchs Land fuhr, hatte mir als Ausbilder einen Typen zugeordnet, der mir am Schreibtisch nicht eingefallen wäre. Ein Riesenmensch mit riesigen Händen, volles Haar und wache Augen, unter der Nase, ein Bart in der Form eines Quadrates. Uwe, so hieß der Typ, so heißen eine Menge Typen bei der Eisenbahn, konnte durch seine Erscheinung Fußgänger und Durchreisende in den Zustand einer Verunsicherung versetzen. Die verträumt vertrödelten Studenten waren plötzlich hellwach, sahen Uwe an und mussten gleich nochmal hinschauen, so schwer zu glauben war das, was sie dort sahen. Irgendetwas war aus der Zeit gefallen. Für mich war das ungemein unterhaltsam und kein bisschen langweilig. Auf dem Weg vom Hotel zum Rangierbahnhof Eiffeltor sah ich, dass die Untergrundbahn in Köln aussieht wie eine Tram. Den Namen Elfriede Jelinek hatte Uwe ganz sicher noch nie gehört. Obwohl sie oft dicht aneinander lagen, gab es zwischen der Welt der Dramatik und der Welt der Eisenbahn keine Berührungspunkte.
Der Dramatiker Oliver Kluck unterwegs an den Orten der Arbeit. Die Orte der Theaterarbeit, die füllen sich wieder so langsam. In einigen Bundesländern ist die Spielzeitpause bereits zu Ende gegangen. Gestern ging es in der Hauptstadt los mit einer Felix-Krull-Premiere im Berliner Ensemble. Heute Abend startet das Maxim-Gorki-Theater in seiner Ausweichspielstätte in die Saison. Sebastian Nübling inszeniert dort Heiner Müllers Herzstück und die Premierenkritik dazu gibt es dann wie schon gestern zum BE in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Und am kommenden Samstag hier in Rang 1 dann ein Gespräch mit dem Schauspieler Dimitri Schad. Er war lange eine der prägenden Darsteller am Gorki-Theater. Warum er dort weggeht, dazu unter anderem mehr am kommenden Samstag. Hier geht's weiter mit den Kollegen von Vollbild. Das Filmmagazin kommt heute live aus Locarno. Dort werden heute Abend die Leoparden vergeben. Und wer die besten Aussichten auf die Preise hat, das erfahren Sie jetzt. Viel Spaß dabei, wünscht Susanne Burkhardt.